Sie müssen sich selber organisieren, das heißt, Sie müssen einen Überblick über Ihre Vorlesungen haben, über Ihre Seminare, Sie müssen wissen, welche Lernaufgaben, welche Hausarbeiten muss sie durchführen. Das führt schon einmal dazu, dass hier viele Studierende mit ADHS schon einmal strugglen, weil es einfach ihnen nicht gelingt, diese Fristen eben einzuhalten.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Ich bin Vanessa Grill und bei mir geht's heute um ADHS, also um die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Häufig wird diese Störung in der Kindheit nicht diagnostiziert und Betroffene bemerken erst an der Uni, dass etwas nicht stimmt. Die Selbstorganisation, das neue Umfeld, die Lern- und Vorlesungsmenge seien oft der Grund, warum gerade in dieser Zeit die Symptome neu aufflammen. An der Uni Innsbruck gibt es aber eine eigene Servicestelle, die Betroffenen hilft, den Uni-Alltag zu bewältigen und auch Diagnosen erstellen darf. Darüber spreche ich gleich mit deren Leiterin Verena Dresen. Zuvor gibt's aber noch kurz ein paar Fakten, die gut zu wissen sind. Bei ADHS handelt es sich um keine Erkrankung der Moderne. Die Störung ist bereits vor 300 Jahren in medizinischen Abhandlungen beschrieben worden. Die Medizin geht davon aus, dass etwa 2-5% der Erwachsenen von ADHS betroffen sind. An der Uni Innsbruck gibt es seit 2021 eine vom Land geförderte Serviceeinrichtung für Studierende mit ADHS, Autismus und Lernstörungen. Mehr als 300 Studierende mit ADHS haben das Angebot dieser Servicestelle vergangenes Jahr in Anspruch genommen. Liebe Verena,
hallo, vielen Dank, dass ich schon wieder bei dir sein kann. Es gibt so viele wichtige Themen, die Studierende betreffen. Wir haben gerade kürzlich über das richtige Lernen gesprochen und du hast uns Tipps gegeben und jetzt geht's aber um Studierende mit ADHS-Erkrankungen. Da bietet die Uni nämlich einiges und das wollen wir jetzt genau herausfinden, was das ist. Aber zuerst hätte ich gerne, dass du uns erklären kannst, was ADHS eigentlich ganz genau ist.
Sehr gerne. ADHS ist die Abkürzung für die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung und sie wird den neurobiologischen oder neuromentalen Entwicklungsstörungen zugeordnet. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, dass es eben keine psychische Störung ist, sondern dass es eine Entwicklungsstörung ist. Bedeutet, wie es auch im Namen enthalten ist, dass hier in essentiellen Entwicklungsphasen des Gehirns Dinge anders laufen, wie sie laufen sollten und dass hier zusätzlich zu vor, während oder nachgeburtlichen Faktoren, die dann noch dazukommen, diese Störung entsteht. Wenn man die Definition jetzt sich anhört, wird man denken, naja, jeder von uns hat mal Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, ist zappelig oder reagiert auf irgendwas impulsiv, wo man sich ja vielleicht irgendwie in seinen eigenen Ansprüchen irgendwie eingeschränkt fühlt. Die Symptome von ADHS-Betroffenen nehmen jedoch so abnormes Ausmaß an, dass sie tatsächlich sehr negative Auswirkungen auf Schule, Ausbildung, Beruf, aber auch aufs eigene soziale Leben haben. Ja, und das ist ganz ein wichtiger Punkt, weil hier sehr viele negative Folgen entstehen, ja, die zu enormen Leidensdruck auch führen.
Bevor ich genauer auf die Symptome eingehen möchte, würde ich gerne wissen, du hast mir am Anfang erklärt, es handelt sich um eine Störung bei ADHS und nicht um eine Erkrankung. Was ist denn da der Unterschied?
Eine Erkrankung würde man jetzt so zum Beispiel sehen wie einen grippalen Infekt, ja, der jetzt auch gerade sehr stark herumgeht, wo man sagt, okay, man ist für eine gewisse Zeit betroffen, man ist erkrankt, es heilt wieder aus. Eine Störung kennzeichnet sich dadurch, dass sie eigentlich dauerhaft anhaltend vorhanden ist und dass sie in dem Form, in dieser Art und Weise nicht geheilt werden kann, ja, dass sie nicht ausheilt. Ja, das sehen wir auch, dass wir bei den Erwachsenen immer noch mindestens 60% haben, die davon betroffen sind.
Dann kommen wir jetzt zu den Symptomen. Wie macht sich denn ADHS bei den Betroffenen bemerkbar?
Also es gibt diese drei Kernsymptome, Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität, die sich zeigen zum Beispiel bei der Unaufmerksamkeit, dass man massive Schwierigkeiten hat, bei zum Beispiel eintönigen Aufgaben dabei zu bleiben, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, dass man zum Beispiel, dass es einem nicht gelingt, längere Texte aufmerksam zu lesen, Hausarbeiten zu Ende oder generell Arbeiten zu Ende zu bringen, dass man in Gesprächen abschweift, dass man den Inhalten nicht mehr folgen kann, dass man vergesslich ist, dass man sehr schnell ablenkbar ist. Ja, nicht nur von den Geräuschen von außen zum Beispiel, sondern auch von inneren Gedanken. Ja, man spricht über irgendetwas mit jemandem und dann fällt einem ein, okay, was könnt ihr heute zum Mittag essen? Ja, also man driftet sehr schnell ab. Sowie halt, dass man auch sehr häufig Zeitprobleme hat, dass man Termine vergisst, dass man unpünktlich ist. Und das sind so ganz klassische Unaufmerksamkeitssymptome. Hyperaktivität bedeutet, motorisch unruhig zu sein. Viele haben da im Kopf den Zappel Philipp, der über Bänke und Tische springt. Im Erwachsenenalter ist es eher so, dass es so eine innere Anspannung ist, dass man Schwierigkeiten hat zu entspannen, dass man immer auf Achse ist, sehr häufig sehr exzessiv auch Sport betreibt, um diese motorische Unruhe auch ausgleichen zu können. Und Impulsivität heißt impulsives Handeln, schnell in Streit gelangen oder schnell in Streitigkeiten kommen, in anderen ins Wort fallen, ja, andere, die Gedanken anderer weiterspinnen, ohne gefragt zu werden, aber auch zum Beispiel ganz häufig auch Impulskäufe, ins Geschäft gehen, für 600 Euro, die man eigentlich gar nicht hat, irgendwas einkaufen, viele und schnell wechselnde Hobbys, ja, ganz euphorisch sein mit irgendeinem neuen Hobby, dann nach 2 Wochen gar kein Interesse mehr dafür aufbringen. Und was natürlich auch gerade bei uns in den Bergen zum Beispiel ein Riesenproblem ist, sehr hohes Risikoverhalten, ohne dass man jetzt halt abschätzen kann, was die Konsequenzen oder Folgen sind. Ja, wie zum Beispiel auch riskante Bergtouren, riskantes Autofahren, solche Sachen. Grundsätzlich gibt es diese drei Kernsymptome, aber die Ausprägung in diesen Kernsymptomen und welche tatsächlich dann zum Vorschein kommen oder nicht, das kann sich sehr stark unterscheiden.
Ist die Unterschiedlichkeit der Symptome, also wie unterschiedlich viele, unterschiedlich stark, vielleicht auch der Grund, warum ADHS in der Kindheit oft nicht erkannt wird oder auch nicht diagnostiziert wird?
Also wenn man sich das genauer anschaut, auch bei den Erwachsenen, die sich vorstellen, dann kann man retrospektiv immer Anzeichen finden, ja, für diese Symptome, die typischerweise in der Kindheit und im Jugendalter schon auftreten. Aber es gibt eben auch Situationen, wo es nicht erkannt wird beziehungsweise bewusst ignoriert wird. Zum Beispiel, wir haben eine sehr hohe genetische Komponente bei ADHS. Das heißt, oft sind die Familien, auch die Eltern oder die Geschwister betroffen. Das heißt, es ist in diesem Fall, geht's chaotisch und impulsiv zu Hause zu und das ist ein Normalzustand. Die Personen erkennen gar nicht, dass das jetzt vielleicht ein bisschen abdriftet von dem, was man sonst normalerweise zu Hause hat. Oder es gibt jemanden in der Familie, der alles im Griff hat, der alles strukturiert, organisiert, kontrolliert, dass die Symptome gar nicht so stark zum Ausdruck kommen und dass diese Familien mehr oder weniger gut über die Runden kommen. Der andere Fall ist, dass ADHS generell sehr emotional diskutiert wird. Jeder hat eine Meinung dazu, aber es herrscht eigentlich sehr, sehr wenig Wissen. Und es ist sehr wenig Wissen vorhanden. Das heißt, es kommen Mythen und Fake News dazu, die auch sehr häufig auf Social Media geteilt werden. Das führt bis dazu, dass es Behauptungen gibt, ADHS gibt's gar nicht. Das hängt einfach nur mit schlechter Erziehung zusammen, mit zu wenig Bewegungsmöglichkeiten, mit zu viel Handykonsum, Computerspielen und so weiter. Oder auch, dass ADHS eine Erfindung der Pharmaindustrie ist, die einfach nur Medikamente verkaufen wollen.
Okay.
Ja? Aber es ist medizinisch tatsächlich nachgewiesen, dass es auch zu anderen Hirnaktivierungen kommt. Ja, kann man in bildgebenden Verfahren auch zum Beispiel sehen, dass tatsächlich hier eine Störung vorliegt und trotzdem die Kinder nicht beim Arzt oder beim Psychologen vorgestellt werden, aus Scham, aus Angst oder beziehungsweise aus Unwissenheit.
Wenn die Störung nicht in der Kindheit oder in der Jugend diagnostiziert wurde und die Betroffenen vielleicht gar nicht wissen, dass sie ADHS haben, warum werden sie dann auf der Uni erstmal aufmerksam?
Die Uni ist ein ganz neues Umfeld, ja, man verlässt zu Hause wurde alles oder viel von den Eltern strukturiert, es gab viele Routinen mit der Schule, es war ein eingespieltes Leben, dann komme ich an die Uni, es ist alles neu, ich muss mich selber organisieren, ich muss mich selber kontrollieren, ja, ich muss ein neues Umfeld aufbauen, ich muss neue Freunde finden, also ganz viele neue Routinen auch erstmal aufbauen und etablieren. Das führt zu einer großen Überforderung. Das geht allen Studierenden so. Also das ist jetzt nicht etwas, was ADHS-spezifisch ist. Was jedoch dann dazu kommt, ist, dass Betroffene mit ADHS immer mehr Schwierigkeiten aufhäufen. Ja, dass sie irgendwann vor einem großen Berg stehen, den sie selber so nicht mehr überwinden können. Da entsteht Stress. Das Ganze führt dazu, dass die ADHS-Symptomatik wieder deutlicher hervorkommt oder das erste Mal so richtig bewusst erlebt wird und auch in einen enormen Leidensdruck mündet, beziehungsweise auch in Studiumsverzögerungen oder zu einem Studiumsabbruch führt.
Jetzt haben wir gesagt, dass die Veränderungen im Lebensumfeld schon mal Auswirkungen haben, besonders für ADHS-Betroffene. Was sind aber die besonderen Herausforderungen an der Universität für Studierende mit ADHS?
Sie müssen sich selber organisieren, das heißt, sie müssen einen Überblick über ihre Vorlesungen haben, über ihre Seminare. Sie müssen wissen, welche Lernaufgaben, welche Hausarbeiten muss sie durchführen. Sie müssen die Fristen kennen. Sie müssen auch diese Fristen einhalten. Ja, also das System ist eigentlich für Studierende sehr stark, weil es Vorgaben gibt, wenn diese Vorgaben nicht eingehalten werden, hat man Pech. Ja, das führt schon einmal dazu, dass hier viele Studierende mit ADHS schon einmal strugglen, weil sie ja sich das, also weil das einfach ihnen nicht gelingt, sich da
gut an eine Deadline zu halten.
Ja, oder? Genau. Auch diese Fristen eben einzuhalten. Ja, sich für eine Prüfung anzumelden oder sich entsprechend abzumelden. Ja, das alles am Schirm zu haben. Dazu kommt, ich muss mich selber kontrollieren. Es gibt niemanden mehr, der nachfragt, hast du die Hausübung gemacht, ja, oder eine Stundenwiederholung, wie sie in der Schule ist, ja. Ich muss mich sozusagen selber organisieren und kontrollieren, ob ich das alles tue, was nötig ist, ob ich dabei bleibe und wenn ich Schwierigkeiten habe, dass ich mich selber sozusagen wieder zusammenreiße, dass ich versuche, Strategien anzuwenden. Das ist ein großer Punkt. Und natürlich auch, dass sie mir gegen alle Handlungstendenzen, die jetzt zum Beispiel irgendwie ablenkend sind, dass sie mir gegen diese abschirme. Ja, das ist ganz wichtig. Und dass sie auch ein gutes Zeitmanagement habe. Ja, also, dass sie das Semester mir so einteile, dass ich dann am Ende in der Prüfungsphase genug Zeit habe, mich auf die Prüfungen vorzubereiten, dass ich pünktlich bin, dass ich meine Aufgaben rechtzeitig abgebe, genau solche Sachen.
Abgesehen von der Organisation ist doch bestimmt auch eine Schwierigkeit, die Konzentration bei den großen Stoffmengen gut zu behalten. Genau.
Das ist eben wichtig. Also ADHS ist ja gekennzeichnet, dass das unbewusst passiert, dass meine Konzentration abschweift und dass ich vielleicht erst Stunden später draufkomme, hoppla, ich hätte eigentlich was anderes vorgehabt. Also nicht diese kurzen Ablenkungsphasen, die jeder von uns erlebt. Und hier braucht's erstens mal das Erkennen, jetzt war ich wieder abgelenkt, was kann ich tun, um meine Konzentration länger aufrechtzuerhalten? Wie kann ich mir das einteilen? Was sind Hilfsmittel, die mich da unterstützen? Egal, ob ich jetzt in der Vorlesung drinnen sitze, wo es vielleicht auch einmal langatmig ist, was kann ich hier tun? Wie kann ich auch mich richtig ernähren, dass sie die Konzentration unterstützt? Wie kann ich richtig schlafen? Solche Sachen.
Es gibt aber von dieser verstreuten Aufmerksamkeit auch das Gegenteil, die Hyperfokussierung.
Genau, der Hyperfokus ist etwas, wo Personen berichten, dass sie stundenlang sich einer Aufgabe gewidmet haben, dass sie auch in dieser Aufgabe aufgehen, also ein sogenanntes Flow-Erleben haben, aber dass sie auch zum Beispiel vergessen, zu essen, zu trinken, aufs Klo zu gehen. Das kann so weit gehen, dass sie auch soziale Beziehungen komplett vernachlässigen. Mhm. wo sie viel weiterbringen in sehr kurzer Zeit, aber dieser Hyperfokus ist nicht bewusst ansteuerbar.
Also ich kann jetzt nicht sagen, jetzt hyperfokussiere ich mich auf den Prüfungsstoff, sondern genau,
das gelingt nicht. Das passiert so, dass sie nach dieser Phase fast wie aus einem Zustand aufwachen, wo sie dann drauf kommen, hoppla, es sind 14 Stunden vergangen und ich habe zwar viel weitergebracht, aber mir ist es nicht einmal aufgefallen.
Wenn Studierende den Verdacht auf ADHS haben, also auf der Uni jetzt draufkommen, hoppala, das könnte mich irgendwie betreffen oder stimmt irgendwas nicht mit meiner Konzentration, ich tue mich schwer. Wie sollen sie dann vorgehen?
Sehr häufig wird dann erstmal das Internet befragt und sich selbst diagnostiziert oder es werden irgendwelche Internet-Selbsttests durchgeführt oder man greift überhaupt auf sehr vereinfacht dargestellte Inhalte auf Social Media zurück. Naja, ist mein Zimmer nicht aufgeräumt, verlege ab und zu einen Schlüssel. Mhm. Okay, dann hast du ADHS. So einfach geht's nicht. Sondern es wäre wichtig, sich an entsprechende Anlaufstellen zu wenden. Mittlerweile haben viele Kliniken, Krankenhäuser, Institutionen Anlaufstellen, beziehungsweise im niedergelassenen Bereich Psychologinnen, Ärztinnen, Psychiaterinnen, die hier Ansprechpartner sind. Wir haben das Glück an der Universität Innsbruck, dass wir hier eine eigene Einrichtung haben für Studierende mit ADHS, aber auch Autismus und Lernstörungen, wo sich Studierende kostenlos vorstellen können, beraten lassen können und auch eine Diagnostik in Anspruch nehmen können. Beziehungsweise bieten wir auch zum Beispiel Entlastungsgespräche in Notsituationen, wenn der Leidensdruck so groß wird, dass man sich nimmer vorwärts und nimmer rückwärts blicken kann, beziehungsweise auch Kurzzeitinterventionen, die sich speziell auf den Studienalltag ausrichten. Ja, also wo es darum geht, wie kann ich mit diesen Herausforderungen in meinem Studium besser umgehen.
Ist eine Voranmeldung notwendig oder kann man einfach da zu dir ins Büro kommen?
Termine müssen erstmal ausgemacht werden. Also man kann jederzeit um einen Termin bitten. Auch immer mit dem Hintergrund, ist es jetzt ein Notfall oder geht es schon um eine Beratung, die man auch mal in 2-3 Wochen erst durchführen kann. Unsere Internetseite, das Projekt heißt Serviceeinrichtung für Studierende mit ADHS, Autismus und Lernstörungen. Abgekürzt ist es SAAL. Findet man auf unserer Internetseite, auf der Uni-Seite und hier auch unsere Kontaktdaten mit einer E-Mail-Adresse, wo man sich hinwenden kann und dann einen Termin innerhalb von recht kurzer Zeit wahrnehmen.
Auf eurer Webseite gibt's aber auch einen Selbsttest.
Ja, genau, das ist ein Selbsttest, nur um mal eine Idee zu bekommen, könnte eventuell hier etwas vorliegen, ist aber auf keinen Fall ein Diagnoseinstrument, sondern wenn jemand Sorgen hat, dass er betroffen sein könnte, kann man hier diesen Selbsttest ausfüllen. Es sind nur ganz wenige Fragen, die sehr klassisch auch für diese ADHS stehen, aber nicht heißt, wenn dieser Test jetzt zum Beispiel ein auffälliges Ergebnis, so dass man angewiesen wird, sich mal vielleicht zu erkundigen, dass das bedeutet, dass man ADHS hat.
Wie wird denn dann die Diagnose erstellt?
Die Diagnoseerstellung ist ein recht langwieriger Prozess, also das ist nicht mit einem 10-minütigen Gespräch getan. Mhm. Ja, es ist notwendig, dass man ein klinisches Interview führt, wo strukturiert exploriert wird, wie schaut die ADHS-Symptomatik aus, wie schaut die ganze Entwicklung aus. Ja, gibt es da eventuell etwas, was hier auf was anderes hindeuten könnte, ja, auf zum Beispiel eine körperliche Erkrankung. Ich habe genauso Unaufmerksamkeitsprobleme, wenn zum Beispiel Diabetes vorliegt oder wenn eine Schilddrüsenerkrankung vorliegt. Ja. Das muss alles abgeklärt werden. Also es braucht auch eine medizinische Untersuchung. Es können zum Beispiel auch Fragebogen oder andere psychologische Testverfahren notwendig sein, je nachdem, wie die Symptomschilderung ist. Aber es bedarf eben einer recht ausführlichen Diagnostik. Also wenn wir das jetzt zum Beispiel machen, dauert es sicher immer 1,5 bis 2 Stunden, wo genau exploriert wird, was alles auftritt, was sind die Schwierigkeiten, wie kann man das auch von anderen Störungsbildern ab oder wie kann man das von anderen Störungsbildern differenzieren? Und dann kann erst eine korrekte Diagnose gestellt werden.
Eine Diagnose ist aber wichtig, weil da können auch Prüfungsmodalitäten eventuell geändert werden.
Mhm. Genau, also mit einer Diagnose kann man unmodifizierte Prüfungsmodalitäten ansuchen. Das passiert allerdings jetzt zum Beispiel nicht hier bei uns, jetzt in unserer Einrichtung, sondern da muss man die Behindertenbeauftragte der Universität Innsbruck kontaktieren und dann wird mit einer fachärztlichen Diagnose oder mit einer Diagnose, die von uns gestellt wird, abgewogen, ob Prüfungsmodalitäten Sinn machen. Ja, Prüfungsmodalitäten wie zum Beispiel Zeitverlängerung oder dass man in einem eher leiseren, ruhigeren Raum die Prüfung schreiben darf. Das wäre zum Beispiel so etwas, muss abgewogen werden, ob das sinnvoll ist und ob das den Betroffenen tatsächlich auch hilft. Ja, weil nicht immer sind diese Prüfungsmodalitäten sinnvoll oder zielführend.
Welche Unterstützung wird denn sonst Betroffenen noch an der Uni Innsbruck geboten?
Ja, also
du hast es eh schon kurz angesprochen, vielleicht können wir noch genauer drauf
eingehen. Genau, also wichtig ist erst einmal Beratung, ja, Psychoedukation, also die Aufklärung über die Störungsbild, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt in der Behandlung? Ja, das ist erst einmal Ziel, um mit den Betroffenen selbst zu erarbeiten, was macht denn überhaupt Sinn? Was sind für Ressourcen da? Wo kann man sich hinwenden? Wie schwer ist die Störung überhaupt ausgeprägt? Kann ich das sozusagen mit einem kleinen Wissensaufbau oder mit ein paar Strategieveränderungen, kann ich hier schon zu großen Veränderungen bei mir selbst kommen oder ist vielleicht eine medikamentöse Begleitung notwendig? Ja, also das ist in erster Linie mal unsere Beratung. Dann natürlich auch Entlastung in Notsituationen. Wenn zu viele Schwierigkeiten sich anhäufen, wenn der Leidensdruck sehr hoch ist, ja, kann auch eine akute Belastung vorliegen. Auch hier Entlastungsgespräche und diese ganz speziellen Interventionsprogramme, die bei uns in der Gruppentherapie stattfinden, wo Studierende in der Gruppentherapie über mehrere Wochen begleitet werden, mit ihnen erarbeitet wird, wie können sie mit ihren Schwierigkeiten umgehen, was sind Strategien, was sind Hilfsmöglichkeiten. Also hier ein sehr umfassendes Angebot für das, was Studierende halt hier auch an Nöten haben an der Universität.
Es haben sich auch Studierende mit ADHS selbst organisiert und da gibt es immer wieder Peer-Group-Treffen.
Genau, es gibt eine Selbsthilfegruppe für Studierende mit ADHS von Studierenden mit ADHS, die also hier sich organisiert haben, die auch sich nicht nur monatlich treffen, sondern sich auch online austauschen, Erfahrungen austauschen, berichten, was hat ihnen geholfen, Unterstützung geben. Das ist eine sehr hilfreiche Gruppe, gerade weil es auf einer auf der gleichen Ebene funktioniert und jederzeit ein Zugang auch möglich ist.
Wenn junge Leute schon die Diagnose haben und studieren möchten, was würdest du ihnen denn raten? Weil da kann ja vielleicht kommen dann Zweifel auf, ach, schaffe ich ein Studium? Ich weiß nicht, ob das gut geht.
Mhm. Auch hier kann man sich schon im Vorfeld zum Beispiel beraten lassen. Das Wichtigste ist, denke ich, immer, wenn man auch eine Diagnose schon hat, erstmal, dass man sich informiert. Was gibt's alles? Es müssen ja nicht gleich von Anfang an Probleme vorliegen, dass man sich aber beraten lässt, was gibt's alles für Unterstützung, dass ich mich frühzeitig dran wenden kann, dass ich mich mit anderen Austausch, Erfahrungen sammle bzw. einhole, wie es anderen ergangen ist. Das ist hilfreich und natürlich, dass man dann auch, gerade wenn man weiß, welche Schwierigkeiten man selber hat, dass man sich dann auch, wenn man neue Studierende kennenlernt, dass man sich vielleicht ein oder andere Personen als Unterstützer sucht, die einen dann auch vielleicht hier besser begleiten können, die aufmerksam sind. Hoppla, da ist jetzt jemand wieder unaufmerksam oder da braucht jemand vielleicht jetzt mehr Organisation, dass man sich da gleich gut vernetzt.
Hast du vielleicht zum Schluss noch ein paar Tipps, welche Routinen oder Strukturen Studierenden mit ADHS helfen könnten, den Uni-Alltag zu bewältigen?
Wie schon angesprochen, sich als erstes mal informieren, was gibt's überhaupt für Angebote und sich ein Unterstützernetzwerk aufzubauen, das von Anfang an hier die ersten Probleme, die vielleicht auftauchen, gleich erkannt und ja bewältigt werden. Und ganz wichtig ist, sich um einen guten Tagesablauf zu kümmern. Ja, also dass man selber sagt, okay, ich brauche diese Routine, ich brauche diese Struktur. Wie schaut dieser Tagesablauf aus? Was sind meine Schwierigkeiten, die immer wieder auftauchen? Wie kann ich die umgehen? Was sind Hürden? Wie kann ich die bewältigen? Und dieser Tagesablauf oder diese Routinen, die müssen ja auch immer wieder geprüft werden, ob die auch sinnvoll sind. Ja, also gerade weil eine andere Person, die vielleicht auch von ADHS betroffen ist, diese Routine hat, heißt es nicht, dass es für mich gleich gut funktioniert. Also da muss man ein bisschen herausfinden, was hilft tatsächlich. Und was ganz wichtig ist, man muss es auch situationsspezifisch anpassen, weil in der Prüfungsphase werde ich wahrscheinlich eine andere Routine brauchen, wie jetzt während des Semesters. Das ist ganz wichtig, das auch immer wieder zu hinterfragen, wo funktioniert's gut, wann funktioniert's vielleicht nicht mehr so gut und was kann ich da machen. Dann natürlich gibt's ganz viele Hilfsmittel, ja, Organizer, Timer, Kalender, an Apps, ja, die unterstützen. Hier muss man auch wieder herausfinden, was hilft mir tatsächlich. Wenn ich 10-mal am Tag mein Handy liegen lasse, ist vielleicht die Handyorganisation weniger hilfreich, ja, und funktioniert für mich nicht so gut, als wenn ich jetzt halt irgendwas habe, was ich am Schreibtisch stehen habe, ja, zum Beispiel, ja, was ich gar nicht mitnehme. Ja. Da muss man ein bisschen herausfinden, was gut ist. Genauso Strategien, die in der Schule funktioniert haben, funktionieren vielleicht im Uni-Setting nicht mehr so gut, weil in der Schule habe ich sehr viel von Woche zu Woche lernen, vorbereiten, Hausübungen zu machen. In der Uni zieht sich das alles über Monate. Ja. Also vielleicht brauche ich hier andere Strategien, die entsprechend aufbauen muss, lernen muss, üben muss, bis sie dann ins Blut übergehen sozusagen. Und gerade was jetzt zum Beispiel Hyperaktivität oder motorische Unruhe anbelangt, ja, heißt, ich muss in der Vorlesung 1,5 Stunden drinnen sitzen, ja, kann für viele Personen eine extreme Herausforderung sein. Was kann ich im Vorfeld davor machen? Mir vielleicht irgendwie spazieren gehen, laufen gehen, irgendwas Sportliches machen oder auch danach. Ja, damit ich dieses längere Sitzen aushalte. Genauso mit der Impulsivität gibt's viele Methoden, wie ich meine impulsiven Handlungen besser steuern kann, dass sie eben nicht mehr so impulsiv und entsprechend negativ behaftet sind. Gibt's zum Beispiel das Stopp-Prinzip, das wäre jetzt aber ein bisschen zu lang hier das zu erklären. Das führt aber dazu, dass ich mir in meinen impulsiven Handlungen einfach, dass ich mir besser regulieren kann, stoppen kann. Dazu gibt's zum Beispiel unsere Intervention, wo man sagt, wenn ihr da so große Probleme habt, dann kann ich das auf alle Fälle erlernen.
Ja, vielen Dank für die Tipps und den Einblick in den Uni-Alltag und die Hilfen.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Bitte gerne.
Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.